Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine.
Eine sensationelle Neuigkeit. Ganz ehrlich, bis ich 14 Jahre alt war, passierte nicht viel in meinem Leben. Fast alles war so, wie es sein sollte. Ich wuchs wohlbehütet auf, war gut erzogen und ging nicht sehr gern zur Schule. Das war ich. Und ich träumte damals, dass ich etwas ändern würde. Aber ich wusste nicht, was das sein konnte, bis diese Geschichte passierte. Sie riss mich aus meiner Unsichtbarkeit heraus und stellte mich Auge in Auge dem Leben gegenüber. Sie brannte sich für immer in mein Herz ein und lässt mich heute gleichzeitig lachen und weinen. Als ich den roten Sonntag vom Kalender riss, folgte unweigerlich in schwarzen Buchstaben ein stinklangweiliger Montag und nichts deutete darauf hin, dass an diesem Tag eine sensationelle Neuigkeit mein Leben verändern sollte. Ich latschte mit meiner miesesten Laune über den Schulhof. Diese fröhlich singenden Vögel hatten es gut. Sie ahnten ja nicht, dass das Innere dieses Gebäude eine Folterkammer war. Nicht mal die Sonne ließ sich davon abhalten, ihre schönen sanften Strahlen über dieses etwas seltsame, altertümliche Schulhaus mit den grünen Erkertürmen zu werfen. Immerhin waren schon viele Generationen von Schülerinnen und Schülern durch das runde Schultor getreten und hatten es überlebt. Das war ein Trost, wenn auch nur ein sehr schwacher. Wir Realschüler waren im vorderen Trakt untergebracht. Insgesamt 12 Klassen auf 3 Stockwerke verteilt. Die Kühlgänge rochen nach Bohnenwachs, Kreide und verstaubtem Papier und mittels eines missratenen Versuchs, dem Ganzen Farbe zu verleihen, waren sämtliche Klassenzimmertüren im letzten Jahr knallorange gestrichen worden. Ich schlüpfte rasch auf die Mädchentoilette und stellte mich vor den Spiegel. Auf dem Glas prangte direkt über meinem Kopf ein pinkfarbener Lippenstift in Delias ausladender Schnörkelschrift Kiss Me, verziert mit einem herzförmigen Lippenabdruck. Ich riss grummelnd ein paar Kleenex aus der Box und entfernte das kitschige Kunstwerk. Das Gesicht, das mir entgegenblickte, konnte man eigentlich nur als durchschnittlich bezeichnen. Ich meine, es hatte durchaus ein paar hübsche Eigenschaften. Die großen braunen Augen zum Beispiel, die wie polierte Kastanien glänzten. Die lustigen Sommersprossen, die auf meiner Nase tanzten, wenn ich lächelte. Aber das war auch schon alles. Der Rest war durch und durch unauffällig und gewöhnlich. Mein Haar hatte dieselbe mattbraune Farbe wie eine Baumrinde und war lang und glatt, ohne Wellen oder irgendetwas, das ihm Kontur verleihen konnte. Ich hatte es schon ein paar Mal mit Mamas Haarspray versucht, aber es war nichts zu machen. Es fiel immer wieder in seine brave Form mit dem Mittelscheitel zurück. Delia und Isabelle sahen überhaupt nicht brav aus und waren viel hübscher als ich. Delia hatte ein herzförmiges Gesicht und einen ebenso herzförmigen Mund und hellblaue Augen mit langen Wimpern. Isabelle hatte eine Stupsnase und ein keckes, spitzes Kinn, mit dem sie sehr selbstbewusst aussah. In meinem Gesicht gab es nichts Keckes, alles war glatt und brav und rund. Ich trug das Haar immer offen, damit es meine Ohren verdeckte, weil Delia behauptete, ich hätte Schimpansenohren. Seit der Grundschule wünschte ich mir Ohrringe, richtig große, silberne, coole Ohrringe. Aber damit stieß ich bei Paps auf Granit. Er war absolut gegen alles, was die Natürlichkeit des Körpers beeinträchtigte. In Ohren gehören nun mal keine Löcher. Das lag wohl daran, dass er mit Leib und Seele Arzt war. Meine Uhr zeigte 7:30 und ich zog eine Grimasse. Allerhöchste Zeit, mich in die grässliche Folterkammer zu begeben. Unser Klassenzimmer lag im obersten Stock, Zimmer 308, linker Flur, 3. Tür. Ich straffte meinen Rücken und hielt den Kopf gerade, als ich über die Schwelle trat. Keine Unsicherheit zeigen. Maya, Selbstbewusstsein ausstrahlen. So ist es gut. Ja, Bingo, ja, keiner hat dich gesehen. Ich steuerte auf meinen Platz in der hintersten Reihe zu und suchte das Zimmer mit meinen Augen nach Delia Samantha ab. So hieß sie wirklich und sie war furchtbar stolz darauf. Ihre jüngere Schwester hieß Linda Anastasia und ging in die 6B. Sie war ebenso hübsch wie Delia, aber man sah die beiden Schwestern nie zusammen. Delia posierte mit ihren Busenfreundinnen Manuela und Isabel am offenen Fenster und schüttelte ihre hellblonde Mähne. Sie trug ein schwarzes Top mit glitzernden Pailletten, bauchfrei natürlich, damit jeder den glitzernden Nabelpiercing bewundern konnte, und einen breiten silbernen Gürtel um ihre Hüfthosen. Meine T-Shirts waren immer lang genug, dass sie meinen Hinterteil bedeckten. Mein Vater hätte mir nie erlaubt, in solchen Klamotten wie Delia rumzurennen. Er sagte immer, dass solche Mädchen wie sie eines Tages als Prostituierte enden würden. Naja, Delia trieb sich mit so manchen Jungen rum. Von mir wollte keiner was wissen. Und ich hatte auch keinen Schimmer, wie ich es anstellen sollte, einen Typen zu erobern. Wer sollte sich schon mit der Außenseiterin der 8a anfreunden? Ich setzte mich an meinen Platz, stützte meinen Kopf in die Hände und wartete das Klingelzeichen ab. Dani und Ronny hatten soeben ihren Godzilla an der Wandtafel vollendet, als die verrostete Schulglocke schepperte und Evelyn von draußen brüllte: Sie kommt! Blitzschnell stürzten alle zu ihren Plätzen. Dani und Ronny schmierten mit dem Schwamm über ihre bescheuerte Karikatur und verdrückten sich in ihre Bänke. Mit unserer Klassenlehrerin war nicht zu spaßen. Ausgerechnet heute hatte Frau Galliani aus irgendwelchen Gründen die Stunde mit Herrn Lenz getauscht. Auch das noch. Bei ihr musste man aufpassen wie ein Schießhund. Ihren scharfen Augen entging natürlich nie etwas. Sie war mittelgroß und kräftig gebaut und hatte absolut nichts Weibliches an sich. Ihr Haar war stoppelkurz und sie trug immer Jeans und Sportschuhe, selbst im Hochsommer. Ihr wettergegerbtes Gesicht mit dem ausgeprägten Kinn hatte einen herben und spöttischen Ausdruck. Zwischen ihren Augenbrauen war eine tiefe, steile Falte sichtbar, die je nach Alarmstufe ihre Länge veränderte. Ihre schneidende Stimme traf jedes Mal mitten ins Ziel. Doch sie war immer total fair und man lernte eine Menge bei ihr. Direkt nachdem sie uns begrüßt und den Unterricht aufgenommen hatte, wurde die Tür vorsichtig ein weiteres Mal geöffnet. Ein kleiner, blonder und ziemlich dicker Junge schlich herein. Patrick. Er sah sich geduckt um und huschte lautlos an seinen Platz. Frau Galliani sah ihn kurz an, sagte aber nichts. Sie wusste ganz genau, dass Patrick jeden Morgen absichtlich zu spät kam, damit ihm die anderen vor dem Unterricht nicht terrorisieren konnten. Und sie tolerierte es. Mit einem Seufzen fand ich mich langsam mit dem Montag ab und war erleichtert, dass ich heute nicht aufgerufen wurde. In der kurzen Pause wollte ich den Wust an Hausaufgaben, den uns Frau Galliani aufgebrummt hatte, in mein Heft notieren, doch ich kam nicht dazu. Delias klackernde Schuhe und eine dichte Parfümwolke steuerten in meine Richtung.
Oh, süße Maya, schön brav die Aufgaben notieren, was? Da wird dein Papi aber Freude an dir haben.
Das geht dich nichts an, murmelte ich unbeholfen. Delia war ziemlich dumm in der Schule, aber das interessierte natürlich niemanden. Sie war hübsch genug, um das wieder wettzumachen. Sie gackerte lauthals und klebte sich wieder an Isabella und Manuela. Alle drei steckten ihre Köpfe zusammen und kicherten und tuschelten und verfolgten jede meiner Bewegungen mit ihren geschminkten Augen. Ich wandte mich ab und blickte aus dem Fenster, um die blöden Tränen, die bei mir viel zu leicht flossen, zu verbergen. Ich drehte mich erst wieder um, als die Jungs mit ihren saudämlichen Sprüchen anfingen. Der große, bullige André und seine beiden Kumpels Daniel und Ronny formierten sich um Patrick und zogen immer engere Kreise um ihn, wie Geier um ihre Beute. André war ein Koloss von 1,85 und Schuhgröße 45 und er liebte es, schwächere Mitschüler zu terrorisieren. Patrick tat mir total leid. Nicht nur, dass er klein und dick war, er stotterte auch ziemlich beim Reden. Obwohl er ein Jahr jünger war als wir anderen, hatte er am meisten Grütze im Hirn, weil er Bücher geradezu verschlang. Im Rechnen war er unschlagbar. Dafür musste er im Sport hart büßen, weil er wegen seiner Statur die einfachsten Dinge nicht schaffte.
»So fett wannst«, pöbelte ihn André an. »Rück mal deine Matheaufgaben raus.« »Na, mach schon! Wo sind sie?«
»In meiner Schultasche«, flüsterte Patrick gequält.
Oh.
Dani hob Patricks Schulranzen auf und schüttete den ganzen Inhalt einfach auf den Boden.
»Ah, da haben wir es ja.«
Er hob ein blaues Heft mit dem sorgsam aufgeklebten Bild einer Lufthansa-Maschine auf und schleuderte es mit einer solchen Wucht auf sein Pult, dass es auf der anderen Seite wieder herunterflatterte. Patrick ließ alles mit gesenktem Blick über sich ergehen.
»Hey, du fetter Pilot, das Flugzeug wird bei deinem Gewicht hier abstürzen«, höhnte André, der mit seinen hünenhaften Körpermaßen bestimmt einiges schwerer war als Patrick.
Aber sein Spatzenhirn kapierte das nicht.
Ich kochte vor Wut.
Ich hätte nie den Mut gehabt, mich da einzumischen. Frau Galliani hatte Patrick ziemlich deutlich gemacht, dass er sich selber wehren müsste, weil das niemand anderes für ihn tun könnte. Sie hatte sich viel Zeit für ihn genommen und ihn in Selbsthilfegruppen geschickt, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Aber Patrick hatte ja keinen Vater, der ihm gezeigt hätte, wie man sich als Mann behauptete. Der war kurz nach seiner Geburt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und Patrick war nun mal keine Kämpfernatur, sondern die gutmütigste Seele, die auf diesem Planeten rumlief. Endlich machte die Klingel diesem grausamen Terror ein Ende. Patrick schniefte und stolperte durchs Zimmer, um seine verstreuten Schulsachen aufzusammeln. Ich schenkte ihm ein unauffälliges Lächeln, doch er sah mich nicht. Es folgten Mathe und Englisch und danach die große Pause. Ich wanderte lustlos auf den Schulhof. Dort setzte ich mich auf die Mauer neben der alten Linde, wo ich immer saß und die Pause allein zubrachte. Niemand außer mir war allein. Alle fanden irgendwie den Anschluss an eine Gruppe und hingen zusammen rum und lachten und grölten und redeten. Ich hatte es oft versucht, früher. Ich hatte versucht, mich ihnen anzuschließen, aber immer, wenn ich in ihre Nähe kam, schien sich eine unsichtbare Mauer um die Clique aufzubauen, die ich nicht durchdringen konnte. So verbrachte ich meine Zeit damit, die Grüppchen zu studieren und wusste bald auswendig, wer immer mit wem zusammen war. Es gab nur ein einziges Mädchen, das ich auch oft allein sah, und das war Jeanette Bonaventura. Sie war berühmt, weil sie ständig irgendwelchen Ärger verursachte und niemand traute sich in ihre Nähe. Aber sie wollte wohl auch niemanden an sich heranlassen. Es hieß, dass sie außerhalb der Schule eine Bande anführte, mit Drogen dealte und Einbrüche verübte. Andere Gerüchte sagten sogar, dass sie eine Hexe sei. Ihre grünen Katzenaugen streiften lauernd über den Pausenhof und mir war klar, dass sie ebenso intensiv beobachtete wie ich, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Ich wäre vielleicht für immer unsichtbar geblieben und hätte so wenigstens meinen Frieden gehabt, wenn nicht eines Tages die Sache mit der Bibel passiert wäre. Ich hatte gedacht, wenn ich die Bibel mit in die Schule nehme, würde Gott immer ganz nah bei mir sein. Es war ein kleines neues Testament und es passte gut in meine Jackentasche. Wenn ich einsam durch den Pausenhof wanderte, fasste ich in die Jackentasche und spürte den weichen, ledernen Buchumschlag. Aber eines Tages hatte André mir meine Jacke geklaut und quer durch das Zimmer geschleudert. Und dabei war die Bibel zu Boden geflattert und hatte alle Blicke auf sich gezogen. Und von da an war ich die Komische, die Fromme, die einfach nirgends dazu passte. Ich traute mich seither nicht mehr, die Bibel mit zur Schule zu nehmen, obwohl ich nicht verstehen konnte, warum die anderen Mädchen, die ein Talisman trugen oder sich wie verrückt mit Horoskopen beschäftigten, respektiert wurden. Oder Ronny, der leidenschaftlich an Außerirdische glaubte und von nichts anderem als seinem Krieg der Sterne erzählte und sich dauernd einbildete, UFOs am Himmel gesehen zu haben. Das war doch auch ziemlich abgedreht, oder? Am Ende der fünften Stunde überraschte uns Frau Galliani mit einer sensationellen Neuigkeit. Morgen kommt ein neuer Schüler in eure Klasse. Er war vorher an der Leonhardt-Schule und wird hierher ein Jahr zurückgestuft. Ihre Worte gingen in einer aufbrausenden Woge von Gejohle und der schrillen Schulglocke unter. »Hey Mädels, habt ihr das gehört? Wir kriegen Zuwachs!« rief Delia begeistert und trommelte mit den Händen auf den Tisch. »Mensch, einen süßen Typen könnten wir prima gebrauchen. Wir haben ja nur diese Milchbubis hier.« André warf ihr einen grollenden Blick zu und ich hätte sie am liebsten am Kragen gepackt und gegen die Wandtafel geknallt, mitten in die Jahreszahlen des Zweiten Weltkriegs hinein, sodass ihr hübsches Gesicht hinterher so richtig kreidebeschmiert war. Ich hoffte mit aller Leidenschaft, dass der neue Pott hässlich sein würde, am besten mit einem total lächerlichen Namen wie Karl-Heinz Krähenbühl. »Na du Heilige, was klotzt du so?« Delia stemmte forsch ihre Hände in die Hüfte und pustete mir mitten ins Gesicht. »So wie du aussiehst, wird der Neue bestimmt gleich das Kotzen kriegen.« »Hahaha, bestimmt heißt er Karl-Heinz Krähenbühl«, erwiderte ich ungeschickt und verhaspelte mich am Ende des Satzes. Delia, Isabel und Manuela sahen mich amüsiert an und lachten dann scheinlos. »Habt ihr das gehört? Karl-Heinz Krähen... was? Gott, wie niedlich!« »Ach, du armes Mädchen, plagt dich etwa der Neid, weil du so bescheuert aussiehst, dass du nie einen Boy abkriegen wirst?« Delias Stimme triefte vor Spott. Manuela und Isabel kicherten und warfen arrogant ihre Haare zurück. Da verpuffte das kleine bisschen Mut wieder und ich ließ geschlagen den Kopf hängen. Die drei Tussis johlten laut und triumphierend auf und stachsten mit schwingenden Hüften und erhobenen Köpfen aus dem Raum. Traurig und wütend blickte ich ihnen nach. Warum endete es bloß immer 1:0 für diese doofen Hühner? In dieser Folge geht es um die mehrteilige Bücherei Maya und Domenico, geschrieben von Susanne Wittpenning, erschienen im Brunnen Verlag. Maya und Domenico war ursprünglich eine neunteilige Reihe, wie ich aber jetzt die letzten Tage festgestellt habe, gibt es tatsächlich schon ein 10. Buch mittlerweile und jetzt auch ein 11. Buch, wobei das 11. Buch momentan noch nur vorbestellbar ist, das heißt, das kommt demnächst wahrscheinlich raus. Und das 10. Buch spielt 10 Jahre nach dem letzten Teil, also nach dem 9. Teil. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen und ich weiß auch nicht, ob ich es lesen soll, weil wenn ich jetzt so den Rezensionen vertraue, es ist sehr durchwachsen. Die einen, die sagen, ja klar, wow, geil, es gab eine Fortführung. Und die anderen, die sagen, naja, es wäre mit dem 9. Teil gut gewesen. Die Fortführung zerstört das Ganze gerade ein bisschen. Ich bin momentan noch unentschlossen, aber ja, vielleicht hole ich es mir doch noch allein um diese 2 Bücher dann gelesen zu haben und sie euch hier vorstellen zu können. In den Büchern Maya und Domenico geht es einfach darum, wie man ja schon in der Einleitung gehört hat, um eigentlich ein sehr normales Mädchen aus gutem Hause, natürlich süß verträumt, Arzttochter, die halt noch nichts Schlimmes in ihrem Leben erlebt hat. Und plötzlich lernt sie dann die Zwillinge kennen, Domenico und Mingo,
die ein etwas turbulenteres Leben geführt haben, die durchaus die ein oder andere Substanz zu sich genommen haben oder zu sich nehmen und die halt einfach gelernt haben, sich in gewisser Weise selber durchs Leben zu schlagen. Zwei Welten, die aufeinandertreffen natürlich. Mir wurde mal gesagt, dass diese Bücher nach einer echten Erfahrung geschrieben worden sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert ist. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn es denn stimmt, dass es stimmen kann. Aber ich muss sagen, es ist teilweise sehr überspitzt dargestellt. Es ist teilweise sehr anstrengend, dem Ganzen zu folgen. Und es ist teilweise, wo ich mir denke, ja, Probleme, aber Probleme, wo ich persönlich jetzt keine gesehen hätte und auch gar keine draus gemacht hätte. Aber das ist ja auch wieder das Schöne an Menschen, dass sie total unterschiedlich denken, total unterschiedlich handeln und alles. Man kann es durchaus lesen als Jugendliteratur. Wenn man möchte, kann man das Ganze sogar mit einem kleinen Lerneffekt oder mit so einem kleinen, guck mal, so kann es auch gehen, Effekt verbinden. Die Liebesgeschichte, teilweise wird sie sehr hervorgehoben, dann ist sie wieder total nichtig. Und ich weiß auch nicht, ob man in dem Alter solche Dinge teilweise schon tut. Aber ich habe halt auch wieder so diesen Punkt, dass ich auch sehr gut behütet aufgewachsen bin und dementsprechend mit sowas lange nicht in Berührung gekommen bin. Deswegen ist es, glaube ich, für mich auch schwer, wirklich zu beurteilen, wie das denn ist, wenn man wirklich in einer Stadt wohnt, wo man damit in Verbindung kommt. Wobei ich sagen würde, dort, wo Maya eigentlich herkommt, dass es nicht so unbedingt eigentlich der Bereich wäre. Aber alles in allem sollte man es durchaus mal gelesen haben. Man sollte, wie gesagt, wenn man Kinder hat, die Interesse an diesen Büchern haben, denen auch wirklich aufzeigen, hey, pass auf, es kann zwar gut ausgehen, aber es kann auch nicht gut ausgehen, denn in dem Buch gibt es natürlich Tod, es gibt ehelose Kinder, es gibt Prügeleien, es gibt sehr schlimme Szenen zu lesen, wo ich mir teilweise gedacht habe, so, oh, ich glaube, das Buch bräuchte jetzt mal kurz so ein FSK. aber gut. Manchmal bin ich da auch ein bisschen verweichlicht, ne? Ich hatte ja am Anfang überlegt, ob ich Buch für Buch einzeln mache. Aber dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass das 9 Bücher sind, wird das sehr lange. Deswegen war der Anfang jetzt aus Buch 1 und das Ende kommt aus Buch 9. Was dazwischen alles passiert, sollte man sich durchaus selber durchlesen. Aber ich sollte auf jeden Fall das tun, was mir letztens nahegelegt wurde, und zwar eine Triggerwarnung ausgeben. Kann man ja sehen, wie man will, aber ich lasse mich ja belehren, beziehungsweise ich nehme ja gern Kritik an. Also, in diesen Büchern und jetzt auch vor allem im Ende, das ich dann vorlese, geht es um Alkoholkonsum, Drogen, Krankheit, Tod, Sex, Glauben und so den ganzen anderen Spaß. Das heißt, wer all das nicht hören will, wer all das nicht verträgt, kann dann gerne abschalten und sollte die Bücher lieber nicht lesen. Für den Rest, ich freue mich, wenn ihr noch zuhört. Allerdings muss ich sagen, dass das Ende recht lange ist. Das ist nämlich auch so ein Punkt, der mich absolut gestört hat an diesen Büchern. Kapitel sind nicht Kapitel, wie man so denkt, okay, Kapitel, damit man so Breaks hat, sondern Kapitel sind hier halt Abschnitte. Also es ist schon logisch gesetzt, dass man sagt, okay, jetzt ist so ein Teil passiert und jetzt hat es so ein Break drin, weil, ich meine, wer liest ein Buch, wenn man schreibt? Und sie ging auf Toilette und verrichtete dort ihre Notdurft. Danach spülte sie herunter, wusch sich die Hände, ging duschen und so weiter. Das sind so Sachen, die liest keiner. Das ist klar, die wurden rausgelassen und hier wurden halt so die Breaks gemacht, wenn halt so einfach in dieser Zeit nichts passiert ist. Es ist in Ordnung. Aber ehrlich gesagt hat mich das so ein bisschen im Lesefluss gestört und auch deswegen ist der Epilog am Ende jetzt sehr lang. Es war auch sehr schwer zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Und auch hier schon mal eine Vorabentschuldigung. Mein Sizilianisch, Italienisch, wie auch immer, ist definitiv nicht das Beste. Ich lerne momentan Französisch, aber das ist sich zwar ähnlich, aber noch nicht ähnlich genug in dem Fall. Dementsprechend bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwelche Sachen total komisch ausgesprochen habe oder bitte verzeiht mir, wenn ich aus Versehen irgendwelche Dämonen dabei beschworen habe. Vorhin, als ich das geschnitten habe, ist irgendwann der Rettungsdienst vorbeigefahren, als ich in dem Bereich dieser Sprache war. Ich weiß nicht, ob ich an mir unterwegs war. Auf jeden Fall, wie gesagt, bitte verzeiht mir meine Fehler und wenn ihr es besser könnt, dann findet ihr im Impressum meine Adresse, dann könnt ihr mich gerne anschreiben und dann dürft ihr die Teile gerne neu aufnehmen. Ich schneide das auch alles gern nochmal und lade es dann mit natürlich besserer sprachlicher Kenntnis hoch. Ansonsten müsst ihr bis dahin natürlich Vorlieb mit mir nehmen oder vielleicht gefällt es euch auch, weil ihr sagt, hey, sie hat sich immerhin durchgequält und hatte 1,5 Stunden Aufnahmen für effektiv 1,5 Stunde Textausgabe. Wir verzeihen es ihr, das wäre natürlich auch cool. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Epilog. Als ich am Traualtar stehe und auf sie warte, sehe ich in all die Gesichter, all die Menschen, die da stehen und mich anschauen. All die Gesichter, die was ausdrücken. Stolz, Freude, Skepsis, Zweifel, alles. Alle, die mir was bedeuten, stehen hier. All die, die irgendeine Rolle in meinem Leben gespielt haben und noch viele mehr. Ich meine, die ganze Via Sempre Vivo scheint ja hier zu sein. Die ganzen rausgeputzten Fischerfreunde vom Zio mit ihren damenbärtigen und perlenbehangenen alten Frauen, die ihnen noch die Anzüge zurechtzupfen. Muss mir echt das Grinsen verkneifen. Der Zio selber steht zwischen seinem Bruder und einem meiner Onkel. Und ich sehe ihm voll an, dass er froh ist, dass die Nonna nicht auch an ihm rumzupfen kann. Er scheint sich im Anzug eh nicht gerade wie ein Fisch im Wasser zu fühlen. Aber seine Augen glänzen, er lächelt und guckt sich um, staunt wahrscheinlich genauso über das Kirchenschiff mit seinen pastellfarbenen Ornamenten, so wie auch ich staune. Irgendwie erinnert ein das an diese Mandelkonfekte, die die Kinder nachher draußen vom strahlend blauen Himmel werden regnen lassen. Bin ja kürzlich bei der Hochzeit von meiner Cousine Theresa gewesen, daher weiß ich schon, was uns erwartet. Zwei seiner Neffen mit ihren Familien hat der Zio extra aus Salerno kommen lassen, habe ich gehört. Die kennen mich nicht mal und feiern heute voll meine Hochzeit.